Ihr das Lied, die letzte Strophe, nicht nur einfach gesungen habt, sondern als ein Gebet gesungen habt. Heiliger Geist, führe mich näher an das Herz des Vaters. Und darum soll es auch heute hier in meiner Predigt gehen. Es geht um den Heiligen Geist. Ist es eine Theorie oder eine erfahrbare Wirklichkeit? Der Markus hat letzten Sonntag schon angefangen, über den Heiligen Geist zu sprechen oder zu predigen. Und unsere Kinder zu Hause sagten am Tisch, er hat uns erzählt, 1 plus 1 plus 1 ist 1. Und ich glaube, da liegt der Markus mathematisch gesehen etwas falsch. Aber sie fügten hinzu und sagten, theologisch ist er richtig. Und so ist es. Für uns unvorstellbar, für uns etwas unbegreiflich zu fassen und deshalb schwer nachvollziehbar. Ich möchte fortsetzen mit dem Heiligen Geist und so möchte ich vorweg sagen, es wird vielleicht eine etwas lehrhafte Predigt. Weil es mehr die biblische Wahrheiten rüberbringt und vielleicht auch mehr theoretisch sein wird. Und doch hoffe ich und bete, dass es eine Praxis wird, dass wir es verstehen und annehmen können. Und so möchte ich mit dem ersten Punkt anfangen, der Heilige Geist und der Tod sowie die Auferstehung Jesu. Wir haben es gerade eben schon gesagt oder es wurde schon erwähnt, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in uns. Hannes, kannst du ein bisschen runterschrauben? Es hallt für mich ziemlich. Das heißt, der Heilige Geist lebt in uns Christen und wird auch uns von den Toten auferwecken. So lesen wir das in Römer 8, Vers 11. Jesus wurde als Sohn Gottes bestätigt, indem Gott ihn mit großer Macht durch die Kraft des Heiligen Geistes von den Toten auferweckte, spricht Paulus in Römer Kapitel 1, Vers 4. Durch die Kraft Gottes des ewigen Geistes war Jesus in der Lage, das vollkommene Opfer darzubringen für die Sünde der Menschheit. Lesen wir in Hebräer 9, Vers 14. Und das ist der auferstandene Christus, der den Geist als lebende Kraft an seine Jünger weitergibt. In Johannes 20, Vers 22 und weiter. Und verheißt auch seine Gegenwart denen, die nachfolgen. Das heißt uns, die wir Jesus nachfolgen. Und die Andrea hat es schon erwähnt, Jesus sagt im Missionsbefehl, Matthäus 28, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Und bevollmächtige die Jünger, sein Werk fortzuführen, nämlich die Sünde, also die Kluft des Menschen gegenüber Gott, aufzudecken und Taten in seinem Namen zu tun. Und wenn wir in die Briefe des Apostel Paulus hineinschauen, da sehen wir, dass Paulus 140 Mal benutzt in seinem Brief den Ausdruck Pneuma, das heißt Geist, und von 17 Mal den vollen Namen Heiliger Geist. 16 Mal bezeichnet er den Geist als den Geist Gottes. Beziehungsweise sein Geist dreimal als den Geist Christi. So hat beispielsweise Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, lesen wir in Galater 4, Vers 6, oder ausgegossen seinen Geist in Römer 5, Vers 5. Und Paulus beschreibt ein und denselben Geist Jesu, den die Christen empfangen haben, und der sie sozusagen aussendet mit dem Missionsbefehl. Es bedeutet, dass der Geist Christi ist der Geist des Gottes und ist der Heilige Geist. Das heißt, eins in allem. Und wir lesen in 1. Mose im Schöpfungsbericht, der Ruach, das heißt der Atem Gottes, der Geist Gottes schwebte über die Wassern. Vor der Schöpfung war der Geist Gottes, der Geist Christi, der Heilige Geist schon am Werk und war dabei, Neues zu schaffen. Der zweite Punkt, der Heilige Geist und die Gemeinde Jesu. Der Apostel Paulus spricht davon, dass der Herr selber der lebendige machende Geist ist, in 2. Korinther Kapitel 3, Vers 17. Der in ihrer Mitte wohnt, heißt es in 1. Korinther Kapitel 3, Vers 16. Er bezeichnet den Geist Christi als, ja, den Christi-Geist, Geist des Sohnes und Geist Gottes, der in den Gläubigen gegenwärtig ist und neues Leben schenkt, in Römer Kapitel 8, in den Versen 9 und weiter. Da heißt es aber auch weiter in Galater, weil ihr nun seine Kinder seid, schenke euch Gott seinen Heiligen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Wir sehen, dass in der Bibel in verschiedenen Versen immer wieder vom Geist Gottes, vom Geist Jesu Christi und vom Heiligen Geist gesprochen wird und es meint derselbe oder der gleiche Geist Gottes, der in uns Wohnung genommen hat. Wer den Geist Gottes empfangen hat, heißt es in 1. Korinther Kapitel 2, Vers 12 und folgende, hat auch den Sinn Christi im Alltag und wird sich auch vom Geist leiten lassen. Nun fragt man sich, es hört sich alles sehr theoretisch an, vielleicht auch theologisch und für uns kaum fassbar oder zu begreifen. Wie kann man das praktisch erfahren? Die Texte, die ich gerade eben vorgelesen habe, waren eine ganze Reihe Bibelstellen. Die Gottes Geist widerspiegelt in dem Vater und in dem Sohn und dem Heiligen Geist, welcher in jedem Christen am Werk ist. Nun, wie kommt es dazu, dass der Geist in manchen Predigten, in manchen Gottesdiensten, in manchen Gebeten oder auch im Alltag von uns Christen oft vergessen ist oder vergessen wird? Die Theologen und Kirchen haben sich ausschließlich in den letzten Jahrhunderte und Jahrtausende mit dem Vater und mit dem Sohn befasst. Und dies erweckt den Anschein, dass die Kirchen mehr eine theozentrische Lehre verkündet haben und auch eine christozentrische Lehre, das heißt sich auf Christus fixiert haben und irgendwo ist der Geist Gottes am Rand geblieben. Das heißt, der Geist Gottes ist anscheinend in der Kirche und in der Theologie über die Jahrhunderte vergessen wurde, ausführlich zu predigen, ausführlich zu lehren und so an den Rand liegen gelassen oder vergessen worden. Und man fragt sich, warum? Denn wir glauben ja und bekennen es ja auch im Glaubensbekenntnis, Gott den Vater, Gott Jesus Christus und den Heiligen Geist. Wenn ich durch die Kirchenlandschaft schaue, sehe ich, dass bei den Katholiken Gott der Vater im Mittelpunkt steht. Wenn ich weiter schaue, dann sehe ich bei den Evangelischen und Evangelikalen, dass Jesus im Zentrum steht. Und wenn ich dann noch etwas weiter schaue, dann sehe ich seit 100 Jahren in etwa, dass bei den charismatischen und Pfingstgemeinden der Heilige Geist mehr im Zentrum steht. Nun frage ich mich, warum wird der eine oder andere hervorgehoben und warum werden nicht alle drei gleichzeitig gelehrt, betont und auch Raum gegeben? Nun, an Gott den Vater kann ich mich schnell gewöhnen, weil ich ein Vater habe und somit kann ich mich damit identifizieren oder zumindest eine Brücke schlagen. An Jesus Christus, den Sohn, kann ich auch schnell fassen oder ergreifen, weil er einfach für mich am Kreuz gestorben ist. Es ist plausibel zu greifen mit unseren Gedanken, mit unserem Verstand und somit erklärbar und ich kann auch ihn lehren. Aber wenn es darum kommt zum Heiligen Geist, da wird plötzlich manches nebulös. Zu betrachten, ja, und als Randerscheinung, getreu dem Motto, wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten. Aus 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 23. Nun möchte ich behaupten und sagen, alle drei Dinge sind nicht falsch und es ist auch nichts falsch dran, zu predigen Christus, den Gekreuzigten. Aber es ist ein Problem oder es wird zum Problem, wenn wir das eine nur predigen und das andere weglassen. Und dann wird es eine einseitige Theologie oder eine einseitige Lehre, was den Heiligen Geist oder die Dreieinigkeit Gottes betrifft. Und natürlich auch, was dem Wirken des Heiligen Geistes in unser Leben betrifft. Der Heilige Geist ist ein innerer Ausdruck der persönlichen oder der Persönlichkeit des unsichtbaren Gottes und die sichtbare gegenwärtige Kraft Gottes, die Jesus von den Toten auferweckte und am Wirken ist in seine Kinder bis heute. Der Heilige Geist ist also als Person handelndes Subjekt, der sich mit Christus identifiziert. Christus ist gegenwärtig, wo der Geist gegenwärtig ist. Heißt es in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 20. Es ist der Heilige Geist, der uns lehrt und uns die Kraft gibt, auch danach zu leben. Wie wir bis jetzt gesehen haben, ist der Geist Gottes immer auch der Geist Jesu und der gleiche wirkende Heilige Geist in den Christen. Das Kommen des Heiligen Geistes in unser Inneres, wenn es heißt Christus in uns oder durch uns oder in unsere Gemeinschaft, bedeutet nichts anderes als die Gegenwart des lebendigen Gottes in der Person des Geistes, die tatsächlich mitten unter uns am Wirken ist. Ich denke, wir haben uns über Jahrhunderte damit zufrieden gegeben, das Glaubensbekenntnis zu bekennen, auswendig zu kennen und es auch aufzusagen. Aber ich denke, es ist oft dabei geblieben. Und das ist so, als ob wir etwas lesen, wahrnehmen, aber es nicht verstehen oder nicht umsetzen oder nicht auf uns wirken lassen oder auch nicht als Wahrheit in Leben hineinwirken lassen. Gottes Geist bewirkt eine völlige neue Schöpfung und ein neues Herz, lesen wir in Hesekiel 36 ab Vers 26. Der Mensch, der seine eigene Schuld erkennt und eingesteht, kommt zu Buße und bittet um den neuen, beständigen Geist Gottes. So heißt es in Psalm 51, Vers 12. Die Schuld und Gottesferne des Menschen konnte durch die Gebote des Alten Testaments oder des Alten Gesetzes wohl erkannt, jedoch nicht überwunden werden, lesen wir in Römerbrief Kapitel 7. Ab Vers 7. Und dazu brauchte man den Heiligen Geist, der die Erkenntnis und das Überführen von der Sünde und das Wirken vollbringt in uns. Nun, der Geist Gottes kam, der Geist Gottes kann den sündigen Menschen zum Gehorsam gegenüber Gott und zum Leben befreien. Aber wenn es nur kann, ist oder bleibt, dann beschneiden wir uns um das Wirken Gottes. Denn es ist derselbe Geist Gottes, derselbe Geist Christi und derselbe Heilige Geist, der in uns, wenn wir zum Glauben kommen, Wohnung genommen hat. Die Freiheit der Kinder Gottes, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, wird sichtbar im Leben von Paulus und der Urgemeinde. Denn es heißt, denn der Herr ist der Geist, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Lesen wir in 2. Korinther Kapitel 3, Vers 17. Nun, ich denke, es ist oft auch in unseren Gemeinden der Fall gewesen, dass man gefragt oder man fragt, wie viel Glauben an Gott den Vater? Wie viele glauben an Gott den Vater? Wisst ihr, der Religionslehrer hat in der Schule mal gefragt, den Schülern, glaubt ihr an die Dreieinigkeit Gottes? Und die Schüler fragten dann, was bedeutet das? Und er hat es versucht zu erklären und hat es nach bestem Wissen und Gewissen die Dreieinigkeit Gottes erklärt. Und danach fragt er den Schülern, wie viel glauben an Gott den Vater? Die Mehrheit hob die Hand. Und danach fragt er, wie viel glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes? Und es war nicht mehr die Mehrheit, sondern etwa die Hälfte. Entweder hatten sie schon nicht mehr aufgepasst und waren sich der Frage nicht mehr sicher. Und dann fragte der Lehrer, wie viel glauben an den Heiligen Geist? Und es war eine Stille. Und nach einer Weile sagte ein Schüler, Herr Lehrer, ich glaube, der Schüler, der an den Heiligen Geist glaubt, ist heute krank. Ich denke, so ähnlich geht es uns im Alltag. Und wir fragen uns, wie können wir den Heiligen Geist erfahren im Alltag? Ich komme zum dritten Punkt. Wenn der Heilige Geist ein Gott in Aktion ist, in dem Neues entsteht, wo Neues geschaffen wird, Christen in Bewegung gesetzt werden und das Reich Gottes am Wachsen ist, dann kommt es auch oder dann kommen auch die Auswirkungen des Heiligen Geistes im Leben der Christen und der Gemeinde im Blickfeld. Die Erfahrung der Urgemeinde mit dem Heiligen Geist und die Wirkung unter den Christen wurde wahrgenommen, weil was Neues entstand. Etwas Lebendiges war vorhanden. Gottes Gegenwart wurde lebendig gespürt. Das heißt, die Lehre über den Heiligen Geist darf nicht in der Theorie oder Theologie verschwinden, sondern muss auch in der Erfahrung unter den Christen sichtbar werden. Wir als Kirchen dürfen uns nicht nur mit dem Glaubensbekenntnis zufrieden geben, dass es nett und schön klingt und es vielleicht auswendig kennen, sondern wir müssen an die Gegenwart des lebendigen Gottes in der Person des Geistes glauben, über sein Wirken überzeugt sein. Danke. Überzeugt sein im Alltag als Christen und daran bemüht sein, diese Gegenwart zu erfahren. So wie wir gerade eben im Lied gesungen haben, Heiliger Geist, komm, berühre unsere Herzen. Wenn wir ihn am Rande liegen lassen, wenn wir uns mit ihm nicht befassen, wenn wir ihn nicht wirken lassen, dann werden wir von seiner Gegenwart auch nicht viel erleben. denke, der entscheidende Punkt bei all dem Gesagten ist, dass die Erlösung in Christus nicht nur eine theologische Wahrheit bleibt, die wegen Gottes Handeln im Alten Testament und des historischen Wirken Christi am Kreuz verkündigt wird, weil das vor 2000 Jahren passiert ist, sondern vielmehr ist es eine erfahrene Realität des lebendigen Gottes, die durch die Person des Heiligen Geistes in unser Leben kommt und auch Neues bewirkt. Und ich denke, die Kirche in der heutigen Zeit dürfte nicht nur auf ein historisches Evangelium zurückgreifen, das, was vor 2000 Jahren passiert ist am Kreuz, dass Jesus für uns gestorben ist und auferstanden, sondern sollte verkündigen eine lebensverändernde Kraft Gottes, die heute real ist und erfahrbar ist. Der Geist Gottes ist hier der Initiator. Das heißt, wir dürfen nicht nur an ihn glauben, sondern sollen ihm auch Raum geben in uns, damit er wirken kann. Mit anderen Worten, ihm auch Aufmerksamkeit schenken. Uns auch nach ihm ausstrecken, sodass er uns erfüllen kann. Der Apostel Paulus spricht öfter die Gemeinden an und sagt, lasst euch erfüllen mit dem Geist Christi. Lasst euch erfüllen mit dem Geist Gottes. Seid erfüllt mit dem Geist. Nun stellt sich die Frage, warum? Wenn der Geist Gottes doch in uns wohnt seit der Wiedergeburt, seit der Bekehrung, seitdem wir uns entschieden haben, Jesus nachzufolgen, warum sollen wir dann nochmal erfüllt werden? Ich denke, es ist so, als ob wir einen Gasbrenner haben. Und wir können den Gasbrenner auf niedrige Flamme anzünden. Und der wird so dahin brennen. Aber wenn wir den Hahn etwas aufmachen, dann macht es plötzlich wumm. Und ich denke, so ähnlich wirkt es mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist in uns, wenn wir zum Glauben kommen. Es ist der, der uns mahnt, uns die Sünde aufdeckt und die Erkenntnis gibt, dass wir Sünder sind und Rettung brauchen. Aber er zwingt sich nicht auf. Und wenn wir nicht ihm Raum geben und ihn nicht einladen, in uns zu wirken, da wird er wie auf Sparflamme, wie beim Gasbrenner oder ein Boiler, der Wasser erhitzt. Als Kind hatten wir das, und sobald man den warmen Wasserhahn aufgedreht hat, macht es und die Flamme wurde größer und hat das Wasser erhitzt. Das Pfingstwunder kann man nicht wiederholen, aber erfüllt werden vom Geist können wir alle werden und die Gabe des Geistes kann jeder empfangen. Ebenso die Frucht des Geistes kann bei jedem wachsen, der sein Vertrauen auf Jesus Christus, auf den dreieinigen Gott setzt. Und dies geschieht nicht aus uns heraus, sondern wenn der Geist in uns ist und wirkt. Wir lesen, er weht, wo er will. Dennoch liegt es an uns, ob wir uns dem öffnen und ihn wirken lassen. Es ist unsere Liebe zu Gott, welches die Grundlage für das Wirken des Heiligen Geistes schafft in uns. Ein vom Heiligen Geist erfülltes Leben ist brennend im Geist, ohne dabei anzubrennen oder auszubrennen, so dass man nicht vor übertriebener Begeisterung einen Gestank verbreitet, sondern ein Wohlgeruch für die Umgebung ist. Es ist wichtig, dass wir den Heiligen Geist haben, aber viel wichtiger ist, dass der Heilige Geist uns hat und in uns Raum hat und uns wirken lässt. Denn wo der Geist einen besitzt, da fließt lebendiges Wasser. in der Form von Liebe für Gott und den Menschen um uns herum. Und dann wird es auch lebendig und wird es sichtbar zu erkennen sein. Die Andrea hat vorhin den Text gelesen über die Frucht des Geistes. Wir haben uns nicht abgesprochen und konnten uns auch nicht viel absprechen, weil es sehr spontan kam. Aber bei der Frucht des Geistes als erstes ist Liebe. Nun möchte ich nicht zu viel vorwegnehmen, aber denn der Thomas Pranger wird nächsten Sonntag über die Früchte des Geistes sprechen oder die Frucht des Geistes. Und doch fragt man sich, wie ist es möglich oder wie erfahre ich den Heiligen Geist und wie wird er erfahrbar in meinem Leben? Und ich möchte zum vierten und letzten Punkt kommen, der Heilige Geist und das Heil. Es ist der Geist, der einen von der Sünde überführt, lesen wir in Johannes 16, Vers 8, uns zur Wiedergeburt führt, in Titus 3, Vers 5, aber auch einige andere Bibelstellen, und bei den Kindern Gottes wohnt, also in uns ausgegossen ist. Und alle menschliche Kenntnisse, Bemühungen und Methoden, so wichtig sie auch sein mögen, werden nicht die Gemeinde beleben, wenn nicht der Geist Gottes am Werk ist. Nur wenn wir offen sind für das, ja, was der Heilige Geist durch die Charismen der Glieder in der Gemeinde tun will, wird was Neues entstehen und wachsen. Da, wo der Geist Gottes wirkt, da können wir nicht alles unter Kontrolle haben, so gut wir es aber auch, oder menschlich gesehen, wir gerne es hätten. Denn wir haben vorhin gelesen, wo er weht, der Geist Gottes weht, wo er will. Und er hält sich nicht an menschliche Strukturen. Und so müssen wir auch lernen, loszulassen und Gott vertrauen und es ihm überlassen. Und dies führt uns in die Gemeinde zu Flexibilität oder flexibel genug zu sein, um sein Wirken, uns auf sein Wirken einzustellen, ob leise oder laute Gebete. Wir können nur mit leeren Händen vor Gott stehen und empfangen, was er uns geben möchte. Da, wo wir erkennen, Schuld bekennen und umkehren, indem wir unsere Ohnmacht eingestehen und dem Geist Gottes neu Raum geben, zu handeln, kann was Neues, Geistliches entstehen und aufbrechen in unser Leben und auch im Leben der Gemeinde. Da, wo die Kraft des lebendigen Gottes in dem höchsten Gebot der Liebe im Alltag erfahrbar ist, entsteht Bewegung vom Geist. Ein Erlebnis wird gedeutet und zur Erfahrung der Gegenwart des lebendigen Gottes. Jesu Worte vom größten Gebot können als Kriterium oder als Grundlage dienen. Und wir kennen das höchste Gebot und daran möchte ich es praktisch machen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Und das ist was Wichtiges, hat Jesus gesagt, das höchste Gebot. Aber er hat auch gesagt, ebenso wichtig ist das zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und hier wird der ganze Mensch betont. Sein Verstand, sein Wille, Gefühl, Herz. Und die Gemeinschaft kann ein Raum sein, wo geistliche Erfahrungen Platz haben und gefördert werden, in geordneter Weise und in Freiheit zu praktizieren. Wo die geistliche Herzenshaltung gefördert wird, wo Ehrfurcht in der Anbetung vor Gott, in Demut, in Bescheidenheit, in Dankbarkeit und Freude und im Bewusstsein von Verantwortung und Verpflichtung zur Gemeinde und dem Herrn in Liebe und Glaube und Hoffnung stattfindet. Da kann der Geist Gottes wirken und wachsen. Was wird also mit uns geschehen, wenn wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist oder mit dem Geist Gottes? Und so stellt man sich die Frage, welche Veränderung wird kommen in unser Leben oder auftreten, wenn wir Zeit in der Gegenwart Gottes und mit Jesus verbringen, wenn der Geist Gottes in uns lebt und lebhaft wird. Und der Apostel Paulus beschreibt es hier in Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Liebe ist die Frucht oder die erste Frucht des Geistes. Wollte man zusammenfassen, worum es im Christentum geht, wenn man von Jesus einmal absieht, dann wäre das die Liebe Gottes, die wirksam wird durch den Heiligen Geist und die ausgegossen ist in unsere Herzen. Dann stellt man sich die Frage, wie kann ich den Heiligen Geist in meinem Leben wirken lassen? Oder wie kann ich den Geist Gottes erfahren, erleben? Ich denke, in der Frucht des Geistes wird es sichtbar, ob der Geist Gottes in deinem Leben wirkt, erfahrbar ist, sich entfalten kann und Raum gewinnt. Die Liebe zu Gott, wenn der Geist Gottes in mir wirkt, dann verspüre ich ein Drängen, ein Verlangen, Gott zu lieben. Nicht nur das, dann erfahre ich und erlebe auch, dass ich mich hingezogen fühle, Menschen zu lieben, auch wenn sie schwierig sind, manchmal zu lieben. Weil der Geist Gottes in uns lebt oder in mir lebt, schafft er eine Einheit und wir fangen an, diese Einheit zu erfahren. Diese Liebe entfaltet sich. Diese Liebe gewinnt Raum und drängt uns, die Sicht Christi zu haben. Und die Sicht Christi ist, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Da, wo der Geist Gottes in deinem Leben am Wirken ist und sich an Entfalten wird oder sich entfaltet, da wirst du einen Drang verspüren, die Liebe Gottes, die Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten und die Liebe zum Verlorenen. Weil das ist die Eigenschaft Gottes. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist die Frucht des Geistes. Liebe zur Gemeinde, Liebe zu Gott, Liebe zu Jesus Christus, Liebe zu unseren Geschwistern, Liebe zu den Verlorenen. Wenn wir diese Liebe verspüren und wenn diese Liebe sich entfalten kann, dann erleben wir und erfahren wir den Heiligen Geist in unserem Alltag. Und ich könnte fortsetzen mit dem Frieden, mit der Langmut, mit der Freundlichkeit. Wenn dieses in uns Raum gewinnt, entfaltet sich der Geist Gottes. Wenn man einmal die Kraft des Geistes erfahren hat, dann will man anderen davon erzählen. Man will es gar nicht für sich behalten. Man will es Leuten sagen, weil es so etwas Erstaunliches ist, durch Jesus Christus eine Beziehung zu dreieinigen Gott zu haben. Es schafft uns, es drängt uns, es fordert uns heraus, die Liebe zum Vater, die Liebe zu Christus, die Liebe zum Heiligen Geist, anderen Menschen von dieser Liebe zu erzählen. Und so wird das Wirken des Heiligen Geistes praktisch erfahrbar in unserem Leben. Aber da, wo wir mit der Einstellung kommen, dass es uns egal ist, ob der andere stirbt und die Ewigkeit in der Hölle verbringt, da wohnt nicht der Geist Christi in uns. Da entfaltet sich auch nicht der Geist in uns, weil der Geist Christi drängt uns. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen und förmlich zwingt uns oder spornt uns an, den anderen zu sehen, für den anderen zu beten, den anderen die frohe Botschaft zu bringen. Seid ihr noch bei mir? Oder geht es euch so wie mit dem Junge, der heute krank ist? Man könnte fortsetzen, aber ich möchte zum Schluss kommen. Eine Lehre, die den Heiligen Geist nicht an den Rand schiebt, als nebulös oder ihn nur als Ess oder Ding betrachtet oder darauf reduziert, sondern die volle Anerkennung zuspricht als Person, die am Werk ist. Also wenn jeder Christ den Heiligen Geist hat, und Paulus sagt in Römer Kapitel 8, Vers 9, wer den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Aber nicht jeder Christ ist voll des Heiligen Geistes. Denn Paulus schreibt in Epheser Kapitel 5, Vers 18, lasst euch vom Geist erfüllen. Und das ist die Botschaft. Die Botschaft an uns Christen und Kirche heutzutage. Wo es einseitig geworden ist in der Theorie, wo es einseitig geworden ist in der Theologie, wo es einseitig geworden ist in der Tradition oder Leblosigkeit in unserem Leben, dass wir uns neu erfüllen lassen vom Heiligen Geist. Dass uns der Geist Gottes drängen möge, uns füllen möge, die Liebe in uns wachsen möge, die Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten und die Liebe zu den Verlorenen. Möge Gott euch segnen. Amen. Ja, Herr, danke, dass wir uns mit deinem Wort befassen dürfen. Und danke, Herr, dass wir viel darüber lernen dürfen. Und Herr, wir kennen das Glaubensbekenntnis. Und wir kennen vieles und manchmal viel zu viel. Aber Herr, wenn es nicht Frucht bringt, wenn es nicht in unserem Alltag erfahrbar wird, wenn es nur ein Glaubensbekenntnis ist, ein nur Aufsagen oder Daherplappern, dann hat es wenig Sinn. Heiliger Geist, Geist Gottes, Geist Christi, entfalte du dich in uns, in meinem Leben. Und lass die Frucht des Geistes wachsen, dass wir dich erleben, dass ich dich erlebe, immer mehr. Und dass wir dich als Gemeinde immer mehr erleben, dass du uns die Sicht Christi gibst, dass du dich, Herr Jesus, in uns entfaltest und dass die Frucht des Heiligen Geistes in uns wachsen kann, dass es Raum nimmt, uns füllen kann, dass mehr Liebe entsteht, mehr Einheit, Frieden, Freude, Geduld, Sanftmut und so weiter, Herr. Herr, wir bitten dich, entfalte du dich in uns, in unserer Gemeinde, damit wir deinen Auftrag erfüllen können. Menschen von der frohen Botschaft erzählen. Menschen dazu zu rufen, dass sie eine Entscheidung für dich treffen, dass sie verändert werden von dir, Heiliger Geist. Schenk du uns den Blick, die Sehnsucht, Verlorene zu suchen und zu retten. Amen.